Ja, ihr Lieben, ein neues Jahr, aber das gleiche Thema. Wir gehen gerade als Gemeinde durch die Genesis, durch das Buch der Anfänge, durch die biblische Urgeschichte. Und ich hoffe, dass ihr genauso wie die, die die Predigten vorbereiten, davon profitieren, wie grundlegend dieses Wissen ist für das Verständnis Gottes, das Verständnis des Menschen, das Verständnis unseres Lebens und des Sinn des Lebens. Wir haben uns letztes Jahr bei der letzten Predigt, die ich halten durfte, mit dem Thema aus 1. Mose 2 beschäftigt, dass der Mensch als abhängiges Wesen geschaffen ist. Und wir haben das Thema nicht ganz beenden können und wir wollen heute dort nochmal weitermachen. Der Mensch, wie Gott sich ihn von Anfang an gedacht hat. Ich habe euch von diesem Dia-Vortrag damals erzählt, von U-Tribes Mission, der sehr, sehr gut ist. Alles, was Gott gemacht hat, war perfekt gemacht. Aber wir müssen aufpassen, dass wir unter perfekt wirklich das Richtige verstehen. Perfekt bedeutete, es war so, dass Gott am 7. Tag nichts mehr machen musste. Es war genau so, wie er es sich vorgestellt hat. Es war genau so, dass er sagen konnte, siehe, alles war sehr gut. Aber perfekt, und das durften wir das letzte Mal in der Botschaft sehen, bedeutet mitnichten, dass wir unabhängige Wesen, insbesondere von Gott unabhängige Wesen sind. Wir haben am Anfang gesehen, gleich in 1. Mose 2, und bitte achtet drauf, 1. Mose 2 ist vor dem Sündenfall. Also so, wie Gott sich uns gedacht hat, nicht erst, wie wir durch die Sünde verdorben wurden, sondern von Anfang an hat sich Gott den Menschen als ein Wesen gedacht, was auf seinen Rat, auf seine Weisheit, auf sein Reden angewiesen ist. Wir sind nicht autonom, wir sind nicht selbstständig, wir sind abhängig von Anfang an. Wir mussten lernen, wie wir mit der Schöpfung umzugehen haben. Du sollst den Garten bebauen und bewahren. Wir mussten lernen, wie wir mit dem Schöpfer umzugehen haben. Du darfst nicht essen. Du sollst mir glauben, mir vertrauen und mir gehorsam sein. Oder der Mensch musste auch lernen, wie er miteinander umgeht. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und du sollst Vater und Mutter verlassen und sollst dich an deine Frau wirklich hängen. Nur so kann eine funktionierende Ehe wirklich entstehen. Das wusste der Mensch nicht. Gott musste den Menschen all diesen Rat von Anfang an geben. Und ihr Lieben, das ist entscheidend. Ich will heute Morgen nicht über Seelsorge sprechen, aber Seelsorge ist kein Randthema, so wie ich das über Jahre gedacht hatte, für die Gemeinde. Seelsorge heißt Rat geben und wir sind alle bitter auf die Weisheit, auf den Rat Gottes angewiesen. Die Seelsorge kümmert sich vielleicht um Menschen, die dann sich besonders weit von der Weisheit Gottes entfernt haben. Und die Seelsorge möchte wieder das Wort zu den Menschen bringen, so wie die Predigt das Wort zu den Menschen bringt. Aber der Auftrag ist genau der gleiche. Wir möchten Menschen mit der Weisheit, die Gott uns anvertraut hat und von der er auch weiß, dass wir sie brauchen, von Anfang an ausstatten. Und ihr könnt euch vorstellen, jetzt wo wir in Sünde gefallen sind, wo meine Gedanken längst nicht mehr so sind, wie sie von Anfang an waren, wo ich gar nicht mehr Gott anbeten möchte, sondern alles in dieser Welt anbeten möchte, den BMW oder den Mercedes oder die Frau oder das Haus oder den Job oder die Ehre, ja, wie viel mehr brauche ich jetzt die Weisheit Gottes, um wirklich das Leben richtig zu verstehen, richtig zu interpretieren. Das mal als Wiederholung aus 1. Mose 2, wie wir letztes Mal schon sehen konnten. Und dadurch konnten wir auch erkennen, Gott hat uns nicht nur als abhängige Gewesen geschaffen, das ist deine Identität und du musst diesen Ratschluss Gottes haben, um das Leben wirklich meistern zu können. Es geht gar nicht ohne, sondern Gott hat uns deswegen auch als kommunikative Wesen geschaffen, dass wir reden können, dass ich in einer hoffentlich nicht so irrsinnigen Geschwindigkeit Worte aneinander reihe und es macht Sinn, hoffentlich, und ihr denkt etwas dabei. Das ist ein Wunder, was eigentlich vor unseren Augen passiert, nicht im eigentlichen Sinne, aber es ist was ganz Besonderes, dass ihr mich verstehen könnt. Und diese Kommunikationsgabe, dass man senden und dass man empfangen kann, das haben wir mitnichten nicht einfach nur bekommen, damit wir schöne Flitterwochen oder eine Ehevorbereitung machen können oder uns dann lebenslang auch an dem Gegenüber erfreuen können und dürfen und sollen. Der erste Grund, warum wir kommunizieren können, ist, dass wir mit Gott kommunizieren können. Und ihr Lieben, das sondert uns von der gesamten Schöpfung ab. Nichts in dieser Schöpfung kann das. Ich habe euch gesagt, manche Wissenschaftler kriegen schon den absoluten Kick, wenn ein Wal ein bisschen piepst und das über viele Kilometer zu hören ist. Aber wir sollten uns viel mehr für die Tatsache begeistern, was wir hier tun können als Geschenk Gottes. Weil Gott weiß, dass wir auf seinen Rat angewiesen sind, hat er uns Kommunikation geschenkt, damit wir Rat empfangen können. Was hilft denn das beste Radio, wenn es keine Antenne hat? Und deswegen kannst du kommunizieren als erstes. Das ist uns relativ fremd, glaube ich, dieser Gedanke, damit du mit Gott kommunizierst, damit du ihm zuhörst, wenn du in seinem Wort liest und damit du mit ihm redest und wirklich Gemeinschaft mit ihm hast, Gemeinschaft mit ihm pflegst. Das ist in Gottes Sinn. Adam wandelte mit Gott. Das ist in seinem Herzen. Er möchte diese Gemeinschaft. Er ist obendrein ein miteinander Gott. Er hält nichts zurück. Am Anfang war das Wort. Am Anfang war das Wort. Gott ist Wort. Er möchte sich mitteilen. Er hat die größte Freude daran. Ich werde nachher nochmal einen Text mit euch aus den Sprüchen anschauen, damit wir das sehen können. Gott hat die größte Freude daran, den für sich abhängigen Menschen wirklich in dieser Abhängigkeit mit seiner Weisheit zu füllen. Das erfüllt Gott mit Freude und das sollte uns mit Freude erfüllen. Und deswegen ist das Bibellesen, ihr Lieben, egal wann du es tust, aber bestens tust du das, bevor der Tag so richtig ins Rollen kommt, weil ich weiß aus Erfahrung, meistens kommt es nachher nicht mehr zustande. Dieses Bibellesen ist keine Pflichtübung für Christen. Dieses Bibellesen ist nichts, um dein Gewissen zu beruhigen oder womöglich um Gott irgendwie barmherzig zu stillen, ruhig zu stellen, dass er mich nicht mit seiner himmlischen Peitsche den Tag erwischt. Ja, um noch irgendwie gut Wetter zu machen mit Gott. Ich sage das nur mal, weil das alles schon in meinem Herzen war. Wir lesen in seinem Wort, weil wir es bitter, bitter nötig haben. Von Anfang an waren wir so geschaffen. Adam musste schon auf die Weisheit Gottes hören. Wie viel mehr muss ich jetzt auf die Weisheit Gottes hören, damit ich ein Leben leben kann, was natürlich Gott ehrt, weil ich sein Geschöpf bin, aber was im Letzten nachher auch zum Besten für mich ist. Und deswegen hat Gott uns auch noch ein drittes, nicht nur als abhängige und kommunikative Wesen, sondern er hat uns auch als interpretierende Wesen geschaffen. Wir interpretieren ständig das Leben. Das ist der Grund, warum zwei schwer krank sind. Der eine geht relativ gut damit um, der andere ist am Boden zerstört. Oder nehmen wir mal ein einfacheres Beispiel. Ja, ich durfte viel Zeit in Südafrika verbringen. Und ich muss euch sagen, tendenziell sind mir mehr glückliche Menschen, wie immer man Glück bezeichnen möchte, unter den Ärmeren begegnet als unter den Reicheren. Und das ist eigentlich ein Widerspruch, sollte man meinen, nach dem, was die Welt uns ständig durch die Werbung suggeriert. Du bist nur glücklich, wenn du diesen BMW fahren kannst. Du bist nur glücklich, wenn du diese Frau mit diesem Modelkörper an deiner Seite durch die Welt führen darfst. Du bist nur glücklich, wenn du das und das und das und das hast. Die Menschen in Südafrika müssen so viel entbehren, und sind tendenziell wesentlich glücklicher, das stelle ich jetzt einfach mal so fest, als wir. Warum das so ist, lassen wir mal dahingestellt, aber offensichtlich muss es was damit zu tun haben, dass wir nicht das Produkt unserer Umwelt sind, sondern wir sind das Produkt der Interpretation unserer Umwelt. Das hat Gott so gemacht. Wir interpretieren ständig unsere Umstände und wir sehen die gleichen Umstände, aber können sie in einem ganz anderen Licht sehen. Und jetzt zieht bitte eins und eins und eins zusammen. Wir sind abhängige Wesen. Wir sind kommunikative Wesen. Gott möchte sich mitteilen. Wir müssen die Welt interpretieren. Was glaubt ihr, was wir brauchen, um die Welt wirklich richtig interpretieren zu können? Und da schließt sich der Kreis. Wir brauchen sein Wort. Wir brauchen seine Weisheit. Wir haben das bitter, bitter nötig. Wir sind darauf angewiesen. Sehe das nicht als Pflichtübung an. Das wäre sehr, sehr traurig, das Lesen in seinem Wort. Und sieh es auch nicht als etwas an, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, als fast was römisch-katholisches, um Gott noch ein bisschen gnädiger zu stimmen. Das sollte jetzt keine Generalkritik sein an jemanden, der aus dem Hintergrund kommt, aber versteht ihr, das ist nicht der Grund. Es ist ein Vorrecht, dass wir in seinem Wort lesen dürfen. Es ist ein Vorrecht und Gottes Wille, dass er uns mit seiner Weisheit ausstattet, damit wir lernen, das Leben zu leben, was Gott ehrt und was ganz nebenbei für uns das beste Leben ist. Ihr Lieben, das war von Anfang an so. Ich zitiere euch nur zwei Verse, Kolosser 1, Vers 16. Denn in ihm ist in den Himmeln und auf der Erde alles geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien Thronen oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Auch der Alois oder der Xaver oder der Franz, ja, sind für Gott oder von mir aus die Rita oder die, ja, Ella, jetzt ist mir kein bayerischer Name für die Damen eingefallen, die haben wir halt hier in der Gemeinde, die sind für Gott gemacht. Das ist der Lebenssinn. Und du kannst dieses Leben nur leben, wenn du in dieser Gemeinschaft mit ihm lebst und lernst und dein Leben führst. Das ist wirklich sinnstiftend. Deswegen hat der Jesus auch in Matthäus 4 oder auch in Lukas, als er vom Satan versucht wurde, gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und das ist unsere Philosophie eigentlich in der westlichen Welt. Wir denken, der Materialismus, das ist das Allererste, das Allerwichtigste für uns. Aber das stimmt nicht. Das Wichtigste, was die Daniela braucht, ist Gottes Wort. Weil was hilft es, würde Luther sagen, ich habe euch das Zitat schon mal gebracht, wenn wir fett und faul in die Hölle fahren. Wir brauchen seinen Ratschluss. Wir brauchen seine Weisheit. Wir brauchen seine Wahrheit. Ich blätter ein bisschen vor, weil das haben wir das letzte Mal angeschaut. Ich lese euch einen Abschnitt, um den Punkt nochmal zu bekräftigen, aus Sprüche 8. Wir haben vor einigen Jahren, ich weiß nicht mehr wann, aber haben wir mal sogar chronologisch die Sprüche 1 bis 9 behandelt. Und da sind wir auch durch das Kapitel 8 gekommen. In diesem Kapitel 8 lesen wir von einem Hohelied der Weisheit. Schaut, das ganze Buch der Sprüche ist doch das Buch der Weisheit. Und ich habe jetzt mal einen Tipp am Rande, damit die Predigt auch ein bisschen praktisch ist. Ihr Lieben, wenn es wirklich so ist, dass du abhängig bist von Gott, von seiner Weisheit, und vielleicht hast du Mühe, manchmal die Weisheit zu erkennen, die er dir mitgeteilt hat, weil es ist nicht einfach, gerade als Ungeübter, diese Weisheit Gottes aus seinem Wort zu verstehen, dann gebe ich dir einen Ratschlag, lies in den Evangelien, weil da siehst du die Weisheit Gottes, den Herrn Jesus Christus. Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch, wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Voller Gnade und voller Wahrheit. Wenn du Schwierigkeiten hast, Weisheit zu verstehen, gebe ich dir zwei Ratschläge. Schau dir als erstes die inkarnierte Weisheit an, Jesus Christus. Und zweitens, versuch's mal mit den Sprüchen. Weil da musst du nicht viel interpretieren. Die sind ganz direkt. Die sind ganz messerscharf ins Leben hineingeredet. Waldemar ist heute da, ja, das ist so einer meiner Lieblingskandidaten im Unterricht. Ich nehme mich immer als Beispiel. Schlecht, schlecht, sagt der Käufer. Und wenn er weggeht, reibt er sich die Hände. Ja, das passiert beim Autokauf ständig. Da wird gefeilscht und da ist ein Kratzer und das hast du mich gesagt. Und schlecht, schlecht, sagt der Käufer. Und wenn er weggeht, reibt er sich die Hände. So direkt sind die Sprüche. So direkt kann dir Weisheit Gottes vermittelt werden. Das ist ein, jetzt fehlen mir die Ausdrücke der Medizin, aber das ist ein Port, ja, wenn du dich mal mit den Sprüchen oder noch besser direkt mit dem Herrn Jesus Christus, mit der inkarnierten Weisheit verbindest. Weise zu sein, ihr Lieben, bedeutet nicht einfach nur klug zu sein, ein gutes Leben zu leben. Das kann sehr egoistisch sein. Und viele Menschen sind sehr klug, viel klüger als du, weil das Niedrige hat Gott erwählt, das, was nichts zählt, hat Gott erwählt. Aber Weisheit, ihr Lieben, ist eine ganz andere Dimension. Weisheit bedeutet, das Leben mit Gottes Augen zu sehen, aus seiner Perspektive zu sehen, das wertzuschätzen, was Gott wertschätzt, das zu begehren, was Gott begehrt, das zu lieben, was Gott liebt. Das ist wirklich Weisheit. Weisheit hat immer eine vertikale Dimension. Die Welt und die Universitäten, leider in Deutschland, die meisten, kennen nur Klugheit, kennen nur die Horizontale. Aber wirklich weise wird jeder von euch, ganz unabhängig von den Megahertz, die Gott dir geschenkt hat, wenn du das Leben mit seinen Augen siehst, mit seinen Augen interpretierst und mit seinen Augen lebst. Weise zu sein bedeutet, das Leben anhand der Wahrheit, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat, zu interpretieren. Ach, und ich wollte euch aus Sprüche 8, eigentlich aus diesem Hohelied der Weisheit lesen. Wir sollen ja auch im Gottesdienst Wort lesen. Das gehört auch zum Teil zum Gottesdienst. Und deswegen lasst uns diesen Abschnitt lesen von Vers 22 bis Vers 32. Sprüche 8, Vers 22. Der Herr hat mich geschaffen. Er redet von der Weisheit. Und bitte denkt nicht automatisch einfach nur, er redet von Jesus Christus. Viele sagen das und es ist bestimmt nicht ganz falsch. Aber es ist, glaube ich, auch nicht ganz wirklich richtig. Er spricht einfach von der Weisheit hier. Der Herr hat mich geschaffen als Anfang seines Weges, als erstes seiner Werke von jeher. Also Gott hat Weisheit geschaffen, bevor er überhaupt an die Welt und an die Schöpfung gedacht hat. Von Ewigkeit her war ich eingesetzt von Anfang an vor den Uranfängen der Erde. Als es noch keine Fluten gab, wurde ich geboren. Als noch keine Quellen waren, reich an Wasser. Ehe die Berge eingesenkt wurden, vor den Hügeln, war ich geboren. Bitte denkt daran, er denkt die ganze Zeit, er sieht die Schöpfung und sieht, wie weise, mit was für einer unermesslichen Weisheit das gemacht ist. Er sieht die ganze Wissenschaft und sieht, mit was für einer unermesslichen Weisheit das gemacht ist. Wie bei Hiob am Ende im Kapitel 38. Gott, Hiob antwortet, warst du dabei, wo ich das alles gemacht habe? Schau meine Weisheit an und vertraue mir. Als noch nicht gemacht die Erde und die Fluren, noch die Gesamtheit der Erdschollen des Festlandes. Als der Herr die Himmel feststellte, war ich dabei. Als er einen Kreis abmaß über die Fläche der Tiefe. Ja, mit Hiob wird er sagen, warst du dabei, als ich die Erde aufgehangen habe? Weißt du, an was die Erde hängt? Warum sie sich dreht? Warum sie nicht abstürzt, du Hans, du? Als er die Wolken droben befestigte, als er stark machte die Quellen der Tiefe, als er dem Meer seine Schranke setzte, damit die Wasser seinen Befehl nicht übertraten, als er die Grundfesten der Erde abmaß, da war ich, die Weisheit, Schoßkind bei ihm und war seine Wonne Tag für Tag, spielend vor ihm alle Zeit, spielend auf dem weiten Rund seiner Erde. Und jetzt beachte diesen Satz. Und ich hatte meine Wonne an den Menschenkindern. Ihr Lieben, das ist sinnstiftend. Wir als abhängige Gewesen, ihr könnt jetzt diese Psalmen, wollte ich schon sagen, diese Sprüche im Licht von 1. Mose 2 lesen. Wir als abhängige Gewesen, wir sind auf Rat Gottes angewiesen, damit wir das Leben richtig interpretieren, damit wir unsere Umstände aus der Brille Gottes sehen und nicht Gott durch die Brille unserer Umstände interpretieren. Und Gott hat Wonne daran. Er hat Wonne daran, seine Weisheit der Brigitte, wenn ich dich jetzt mal als Beispiel nehmen darf, mitzugeben. Er freut sich daran. Und das ist sinnstiftend, ihr Lieben. Versteht ihr? Das ist ein Stück meiner Identität, dass ich darf dieser Ratsempfänger sein. Es wird so viel über Identität gesprochen und das ist sehr wichtig. Aber bitte schaut Identität bis zum Ende an. Identität, unsere Identität und dass Gott sie uns schenkt, ist kein Selbstzweck. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht wieder uns in den Mittelpunkt stellen und Gott ist nur dazu da, damit er mir ja alles gibt, was ich brauche. Die Wiedergeburt, ein schönes Leben und ein Leben in der Ewigkeit. Ja, Gott ist nur dazu da, damit er mir Selbstwert gibt, weil ich bin ja sein Geschöpf und mich hat er erwählt, damit ich zu seiner Ehre leben darf. Wenn du so rum denkst, kommst du nie wirklich darauf, was die Bibel mit Identität meint. Gott hat dich als Ratsempfänger geschaffen. Gott hat dich als abhängiges Wesen geschaffen, weil er dich mit seiner Weisheit füllen möchte, damit du erstens, und das gilt seit dem Sündenfall, zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommst. Das ist der Auftrag des Wortes Gottes. Er möchte dich zur Wiedergeburt, zur Wahrheit, zum Leben führen. Das ist der erste Dienst des Wortes Gottes an uns. Aber da endet er nicht. Der zweite Dienst, und da werden wir heute ein bisschen drüber reden, ist, er möchte uns mit Weisheit ausstatten, damit wir ein Leben leben, was ihn, und das ist der dritte Dienst, verherrlicht. Das ist Identität. Versteht ihr? Es geht nicht einfach nur um mich. Hauptsache, ich bin gerettet. Das ist nur Mittel zum Zweck, diese Rettung. Das war ja am Anfang gar nicht da. Adam musste nicht gerettet werden. Wenn der Sinn des Lebens wirklich Rettung wäre, dann hatte der erste Mensch in seinem nicht gefallenen Zustand gar keinen Sinn im Leben. Das kann nicht sein. Es war alles sehr gut. Der Sinn im Leben liegt darin, dass wir mit dem Wort Gottes lernen, wie Gott denkt. Gott hat Wonne daran, die Weisheit hat Wonne daran, dass sie uns vermittelt wird. Und wir sollen, wenn wir so leben, dann mit der Weisheit Gottes leben, ein Leben zu seiner Ehre führen. Ich kann das gar nicht genug betonen. Denk mal an Salomon. Salomon hat einen Wunsch frei gehabt. Was hat er sich gewünscht? Und Gott war über die Maßen, wenn ich das jetzt mal als kleiner Wurm so sagen darf, glücklich über diesen Wunsch. Und er hat den ganzen Rest noch mit dazu geschenkt. Den ganzen Reichtum, den ein Mensch sich oft wünscht und das ganze Ansehen. War kein König größer als Salomon. Aber vor allem, er wollte Weisheit, ihr Lieben. Er wollte nicht ja, wie eine Marionette Gottes sein mit einer Glaskugel. Und die Glaskugel hatte sich vielleicht von Gott gewünscht und die Glaskugel sagt ihm immer, jetzt rechts, jetzt links, oh nee, du hast verpasst, nee, das andere links. Ja, so funktioniert das nicht. Gott möchte dein Herz komplett erneuern, besonders seit dem Sündenfall. Er möchte, dass du wirklich das wertschätzt, was er wertschätzt. Und dann würde dir geben, was dein Herz begehrt. Warum? Weil du dann das begehrst, was er begehrt. Das ist kein Freibrief für einen Materialismus. Ja, ich wünsche mir den BMW. Ich habe es immer mit BMW, weil ich einen Mercedes habe. Aber er ist alt und bezahlt. Ja, das ist völlig falsch. Ja, und ich will keine Gemeindegruppe da barsch kritisieren. Aber es gibt eine gewisse Gemeinderichtung, die missbraucht diese Verse. Ja, als ein Freibrief für unseren Materialismus. Nein, wir sollen mit der Weisheit Gottes erstmal unser Herz füllen. Und dann verlange ich nach den Dingen, nach denen Gott verlangt. Und er hat keine größere Freude daran, mir die wirklich zu schenken. Ihr Lieben, wir können keine, wenn ich das sagen darf, als Unverheirateter, wir können keine Ehen leben ohne Gottes Weisheit. Wessen Idee ist es denn? Wer hat denn die Ehe eingesetzt? Der Staat? Das Standesamt? Unsere Kultur? Und er schuf sie nach seinem Bild. Als Mann und Frau schuf er sie. Und der Mann wird seine Frau verlassen, Der Mann wird seine Eltern verlassen. War kein guter Versprecher. Ja. Der Mann wird seine Eltern verlassen und wird seiner Frau anhängen. Und die beiden werden ein Fleisch werden. Von Anfang an war das so gedacht. Gott ist der Urheber der Ehe. Wen muss ich denn dann befragen, wenn ich wissen will, wie eine Beziehung zwischen Menschen wirklich funktionieren soll? Und ihr Lieben, das gilt ganz besonders für euch, die ihr jetzt gerade in diesem Alter lebt, ja, wo ihr nach dem anderen Geschlecht Ausschau haltet. Wenn du nicht mit der Weisheit Gottes nach dem anderen Geschlecht schaust, es geht garantiert schief. Garantiert. Oder selbst wenn du sagst, ich bewahre mich und möchte mit der Frau meines Lebens alt werden. Ich möchte mich an der Frau meiner Jugend erfreuen, Sprüche 5. Und du gehst mit falschen Motiven in die Ehe, nur um legalen Sex zu haben, um eine Frau zu haben, die dich ehrt und dir die Socken wäscht und dir kocht und mit der du eine gute Partie gemacht hast. Es geht schief. Wir brauchen die Weisheit Gottes. Er hatte was ganz anderes im Sinn. Er hatte die Dreieinigkeit im Sinn. Der Vater führt den Sohn, aber der Sohn liebt den Vater und ehrt den Vater. Da war es eine Dreieinheit und bei uns ist es eine Zweieinheit. Und eure Ehe ist ein Abglanz dieser Dreieinheit. Und so musst du deine Rolle als Mann verstehen. Der Vater liebt den Sohn. Und der Sohn liebt den Vater. Und die sind ein Fleisch. Das hat nichts mit Sexualität zu tun. Die sind ein Herz und eine Seele. Da passt kein Blatt Papier dazwischen. Deswegen war es so dramatisch für den Sohn, am Kreuz vom Vater getrennt zu sein. Und das ist Weisheit, die wir ganz am Anfang sehen müssen und auch die jungen Leute verstehen müssen, wenn Ehe funktionieren soll. Und das ist köstlich. Gott hat dir kein Leben zweiter Klasse beschert. Ich muss mich selbst verleugnen und darf noch nicht so selbstsüchtig leben, ja, und meine Frau nicht für alles Mögliche geh und missbrauchen. Nein, Gott weiß ganz genau, das ist das beste Leben, das ist das Schönste. Das ist so wie er schon von Ewigkeiten lebt. Und das möchte er, dass Menschen das als Mann und Frau in Ehen erleben. Nur mal als kleiner, das war ein Exkurs, ja, wir waren ja eigentlich beim Vers 30. Da war ich Schoßkind bei ihm und war Wonne Tag für Tag spielend vor ihm, spielend auf dem weiten Rund seiner Erde und ich hatte meine Wonne an den Menschenkindern. Nun denn, ihr Söhne, ihr Stephans und ihr Lukases und ihr Sebastians. Und übrigens, er meint auch die Töchter. Ich habe euch das so barsch das letzte Mal gesagt. Hier ist Hebräisch, aber das Griechische kennt kein Wort für Geschwister. Deswegen steht da oft Brüder. Also ihr Frauen seid immer mit ein oder meistens mit eingenommen, besonders wenn es um Pflichten geht. Ja. Nun denn, ihr Kinder, ihr Söhne, hört auf mich, denn glücklich sind, die meine Wege bewahren. Weisheit und Rat, ihr Lieben, kommen nicht aus dieser Welt. Weisheit und Rat kommen nicht aus dir selbst, wie der Humanismus das lehrt. Du als die Spitze, nicht der Schöpfung, sondern der Evolution. Und deswegen, das ist ja ganz logisch gedacht, und deswegen steckt in dir die meiste Weisheit. Das stimmt nicht. Das ist 180 Grad entgegen dem, was wirklich Gott uns sagt, und ich sage, was wirklich wahr ist. Und das mal wieder als kleine Randnotiz, es spielt gar keine Rolle, ob du heute Morgen an diese Bibel glaubst und an das, was wir hier aus der Schrift sagen oder nicht. Es spielt keine Rolle. Du bist unter diesen Regeln, ganz sicher. Du kannst in den 5. Stock gehen, das ist mein Standardbeispiel, machst die Balkontür auf, steigst aufs Geländer und sagst, ich glaube nicht an Erdanziehung. Und gehst einen Schritt weiter. Du kannst es ausprobieren. Und so ist es mit dem ganzen Ratschluss Gottes. Auch das Wort, was ich weise machen will, zur Errettung. Es ist kein anderer Name gegeben, an den du glauben musst. Und das ist der Name Jesus Christus. Das kannst du glauben oder nicht. Aber es ist Gesetz von dem Allerhöchsten. Er hat es nun mal so erwählt, dass Erlösung nur in seinem Blut möglich ist. Und das ist sehr weise und sehr verständlich. Ja, weil kein geringeres Opfer ist ausreichend. Deswegen muss Gott in Christus und Christus Gott gewesen sein und hat sein Leben für uns gegeben, damit dieses Opfer groß genug ist, um der Größe Gottes zu genügen. Das mal Weisheit für die Erlösung, aber auch Weisheit fürs Leben, ja, wie wir eben von der Ehe gesprochen haben. Und auch Weisheit für die Ewigkeit, in der wir Gott verherrlichen sollen. Ich möchte zu der eigentlichen Frage heute kommen. Wir haben uns nämlich als erstes mit diesem Ziel beschäftigt. Ein Mensch, der in Verbindung mit seinem Schöpfer steht, das ist erstmal durch die Wiedergeburt nur möglich, um von seinem Schöpfer zu lernen, das nennen wir auch Heiligung, um seinen Schöpfer auf diese Weise zu lieben und zu verherrlichen, das nennen wir Verherrlichung, das sind diese drei Teile, das haben wir bis dahin eingeordnet. Aber jetzt möchte ich euch die Frage stellen, das Ziel ist klar für den Menschen. Der Sinn des Lebens hat uns die Bibel eindeutig mitgeteilt, von Anfang an. Aber die Frage, der wir uns heute stellen möchten, ist, wohin wendest du dich, wenn du Weisheit lernen willst? Wohin wendest du dich? Ihr sagt jetzt vielleicht, Mike, die Frage ist völlig überflüssig. Du hast dich schon so abgezappelt und hast dir so viel Mühe gegeben, das ist doch eindeutig. Ja, du wirst wahrscheinlich sagen, unisono, dass nur Gott die Quelle aller Weisheit sein kann. Schön. Doch wenn die Frage ein bisschen konkreter gestellt wird, wenn du fragst, wie weiß ich denn, was wirklich Gottes Rat an mich ist? Wie weiß ich denn hundertprozentig zuverlässig, das ist wirklich das Reden, das ist wirklich die Weisheit Gottes? Woher weiß ich denn wirklich, was Wahrheit und was sein Wille für uns Menschen ist? Ihr Lieben, dann gehen die Gedanken unter uns Christen, sage ich mit Bewusstsein, sehr weit auseinander. Ja, ich möchte so versuchen, wenn wir fragen würden, Sebastian, was ist die Grundlage der Predigt? Oder Markus, was ist die Grundlage für eine Predigt? Da wird wie aus der Pistole geschossen die Antwort kommen, die Bibel. Ohne dass du nachdenkst, würdest du sagen, das Wort Gottes. Stellt euch vor, wir würden jetzt anfangen, in der Gemeinde darüber zu diskutieren, hey, wollen wir nicht mal ein Mathematikbuch nehmen? Hier für Sonntagmorgens? Ich meine, manche würden die Krise kriegen, aber andere wären vielleicht hoch erfreut. Ja. Aber wir würden niemals auf die Idee kommen, sowas zu diskutieren, oder? Die Grundlage für die Predigt, da ist sich jeder einig, muss das Wort Gottes sein. Und manche sind zu Recht etwas erbost, wenn da vorne ein Prediger steht, der eine Geschichte und nur eine Geschichte aus seinem Leben erzählt und nachher diese Geschichte interpretiert. Habt ihr vielleicht schon mal erlebt. Wenn das Wort nicht mehr die Grundlage für das Ratgeben ist, sonntags für alle. Aber jetzt denk mal einen Schritt weiter. Das ist, was ich jetzt hier gerade mache, das ist der öffentliche Dienst mit dem Wort. Das ist der öffentliche Dienst. Aber es gibt auch einen persönlichen Dienst mit dem Wort. Wenn ich mich mit einem Bruder treffe und ich möchte ihm Rat geben fürs Leben. Ich möchte analysieren, ich möchte eine Diagnose stellen. Wo ist dein Problem? Ich möchte ihm helfen, so zu denken, wie Gott denkt. Ich möchte, dass er sein Leben auch nach Gottes Sinn nachher ändert. Sein Denken, sein Reden, sein Handeln. Wenn ich so eins zu eins mit jemandem zusammensitze, was ist denn dann deine Quelle der Weisheit? Was ist denn dann Autorität? Wo wendest du dich denn dann hin, wenn du Ratschlag haben willst, wie man mit den Kindern umgeht? Oder wie man mit seinem Gegenüber umgeht? Oder auch, wenn es ums Thema Vergebung geht? Ja, oder wenn es um Erziehung geht? Ja, habe ich eben schon genannt. Was für Bücher stehen denn dann in deinem Regal? Wo ziehst du denn dann Weisheit her? Oder wenn es um Versöhnung geht? Oder wenn es um Depressionen geht, die nicht stofflich sind, muss ich gleich immer dazu sagen, also die nicht von unserem Leib ausgelöst sind und die gibt es. Aber wenn sie wirklich mit unserer Seele zu tun haben, ja, wenn ich Angstzustände habe, die mit meiner Seele zu tun haben, wenn ich Essstörungen habe, die mit meiner Seele zu tun haben, wohin wende ich mich denn dann? Sind wir dann noch so unisono und sagen, Weisheit kommt nur von Gott und Gottes Weisheit genügt für dieses Leben? Ich will euch den Gedanken noch ein bisschen weiterführen, weil ich nicht glaube, dass wir alle auf der gleichen Linie sind. Ihr werdet jetzt vielleicht im Herzen einwenden und sagen, Mike, ich bin doch ganz mit dir. Wenn die Bibel was zu den verschiedenen Themen, die du gerade genannt hast, sagt, natürlich glaube ich mit dir, dass das Wahrheit ist. Ich kritisiere nicht die Bibel. Aber bitte, Mike, du kannst doch nicht behaupten, dass die Bibel alles zum Thema Erziehung sagt. Du kannst doch nicht behaupten, dass die Bibel alles zum Thema der nicht stofflichen Probleme, also der Probleme der Seele sagt. Weil, schau mal, wenn die Bibel was zur Mathematik sagt, und das ist einiges, dann hat sie natürlich recht. Aber du willst doch nicht behaupten, dass die Bibel alles zur Mathematik sagt. Das ist der Gedankengang. Oder ein anderes Beispiel. Wenn die Bibel was zur Geografie oder zur Geschichte sagt, lest mal Josua, jetzt weiß ich nicht, in welchem Kapitel ich war, 8 oder 9, wo die ganzen Kriege dann sind und die ganzen Könige genannt werden und die Landaufteilung dann später. Da wird ja so viel Geschichte und Geografie genannt. Und da wirst du jetzt sagen, natürlich Mike, wenn die Bibel zur Geschichte redet, hat sie recht. Aber Mike, du willst doch nicht behaupten, dass die Bibel alles zur Geschichte sagt, was man je sagen kann. Da brauche ich doch auch noch Geschichtsbücher. Und so ist es dann auch mit der Medizin. Wenn die Bibel was zur Medizin sagt, dann hat sie natürlich recht. Aber du willst doch nicht behaupten, dass die Bibel alles zur Medizin sagt. Und so ist es. Und natürlich, ich muss immer sagen, ja, du hast recht, du hast recht, du hast recht. Und so wird dann geschlussfolgert, ja, und wenn es um das Ratgeben an die Seele geht, da willst du doch nicht behaupten, dass die Bibel ausreichend ist. Da müssen wir doch auch noch Jung und Rogers und die ganzen Erkenntnisse der Psychotherapie dazunehmen. Die ganzen Bücher, die in den letzten 150 Jahren geschrieben wurden. Du kannst ja nicht behaupten, die Bibel sei alles. Wenn die Bibel muss natürlich den Ton angeben und wenn sie was sagt, hat sie recht. Aber du nimmst doch auch noch alles andere, was wir entdeckt haben. Das ist die Argumentation. Gute Argumentation, oder? Aber sie hat einen Generalhaken. Die Bibel erhebt an keinem Punkt einen Allgenügsamkeitsanspruch für die Geografie. Nirgends. Die Bibel sagt nie von sich, ich sage euch alles, was ihr wissen müsst, um die Geografie der Welt zu verstehen. Die Bibel erhebt auch keinen Allgenügsamkeitsanspruch für die Mathematik. Das sagt sie gar nicht. Ja, die Bibel hat recht, wenn sie was zur Mathematik sagt. Aber mitnichten sagt sie, ich kann euch alles zur Mathematik mitteilen. Das macht sie gar nicht. Aber ihr Lieben, ich bin zutiefst, und ich hoffe viele von uns, überzeugt, dass die Bibel einen Allgenügsamkeitsanspruch erhebt, wenn es gerade darum geht, einen auf Rat angelegten Menschen von Anfang an und einen ratgebenden Gott, der von Anfang an Wort ist, zu verstehen. Und diesen Anspruch hat sie. Schlagt bitte mit mir 2. Timotheus 3 auf. In 2. Timotheus 3 ermutigt der ganze Timotheusbrief, der erste und der zweite, ist eine Ermutigung an sein Kind im Glauben, an Timotheus von Paulus, weiterzumachen. Ja, er gibt ihm Motivation, ja, weil der war entmutigt. Mitarbeiter im Reich Gottes können entmutigt sein. Und der war auch zum Teil wahrscheinlich bereit, wirklich in den Sack zu hauen. Und dann ermutigt er ihn mit dem Wort Gottes, indem er ihm zeigt, zu was das Wort Gottes fähig und kompetent ist. Und das ist der Abschnitt, der im Vers 14 beginnt, von 2. Timotheus 3. In Vers 14 und 15 sagt er ihm, Timotheus, du bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist. Das würde ich am liebsten auch manchen jungen Männern hier in der Gemeinde sagen. Du bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, wie sehr dich die Menschen geliebt haben, von denen du gelernt hast, deine Eltern. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die was? Erstens Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Wir haben schon heute Morgen davon gesprochen, das ist der erste Dienst des Wortes, also nach dem Sündenfall. Das Wort will dich weise machen und hat die Kraft dazu, dich zum neuen Leben zu führen. Dir Einsicht zu schenken, er ist Gott, ich bin von ihm entfernt, aber ich bin sein Geschöpf. Ich habe keinen anderen Sinn im Leben, als für den Schöpfer zu leben. Aber ich habe für mich gelebt und ich brauche ihn. Und er hat mir Versöhnung geschenkt. Er ist mir nachgegangen, obwohl ich mich von ihm entfernt habe. Er ist mir nachgelaufen in Jesus Christus und hat sein Leben für mich gegeben. Das ist die erste Weisheit, du lieber junger Mann und du liebe junge Frau, die du aus dem Wort Gottes lernen kannst, um zu verstehen, ich brauche dich. Ich brauche diese Gemeinschaft und ich bin versöhnt, wenn ich es annehme, in Jesus Christus. Das ist der erste Dienst. Aber dann kommt der zweite Dienst, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Wörtlich steht da, Gott gehaucht. Ich will nicht ständig einen Exkurs machen, aber nur eine ganz kleine Frage. Hast du dir schon mal gewünscht in der Kinderstunde, die Kinder sind heute kaum da, aber hey, David, Joel, habt ihr euch schon mal gewünscht, wo ihr so die biblischen Geschichten gehört habt? Oh Mann, das wäre super cool gewesen, damals dabei zu sein. Einer von diesen 12, von den Jüngern oder wenigstens von den 11. Ja, Judas wollte ich nicht sein, aber einer von den 11. Das wäre doch so cool, oder? Mal so einfach da sein und den Herrn Jesus alles fragen können. Und dann redet der direkt zu mir. Hast du das schon mal gefragt? Wäre doch echt super. Ja, nicht Star Wars oder was weiß ich, das ist vielleicht auch cool, aber damals dabei zu sein, das ist Geschichte. Und ihn so richtig fragen können, mit ihm reden können. Also ich hatte mal diese Gedanken in der Kinderstunde, ihr Lieben. Hier steht, alle Schrift, damit meint er, Paulus dachte noch mehr sogar ans Alte, aber er wusste auch schon, dass das Neue Testament von den Aposteln Gott gehaucht ist. Das wussten schon die Apostel. Er sagt, alle Schrift ist Gott gehaucht. Das heißt, Joel, wenn du in der Bibel liest, ist das genau so, als wenn der Herr Jesus gerade mit dir reden würde. Genau genommen, Joel, hast du es noch ein bisschen besser als damals Petrus. Weil der Herr Jesus war manchmal weg. Der Herr Jesus hat manchmal geschlafen. Der Herr Jesus war manchmal an einem ganz anderen Ort. Aber du hast die Bibel zu jeder Zeit, wenn du willst, zu deiner Verfügung, muss man fast sagen. Du kannst jederzeit aufschlagen und kannst Gott, versteh mich bitte jetzt richtig, reden lassen. Es ist Theopneustos. Gott redet, wenn du in seinem Wort liest. Alle Schrift ist von Gott eingehaucht. Theopneustos ist Gott gegeben. Alle Schrift. Und sie ist nützlich. Und sie ist nützlich zu 4 Dingen. Und das sind die 4 Dinge, die notwendig sind, damit wir Weisheit aufnehmen können. Und zwar in dem Modus seit dem Sündenfall. Vor dem Sündenfall war das anders. Da wollte ich ja die Weisheit Gottes. Da hatte ich auch keine Hürden in mir. Da hat sich nichts aufgelehnt. Da hatte ich auch keine falschen Ziele. Aber seit dem Sündenfall ist das jetzt der Modus, wie wir die Weisheit Gottes in uns aufnehmen. Und er benennt diesen Modus. Als erstes, es muss gelehrt werden. Joel, oder ich nehme jetzt mal den David, damit der ein bisschen auf dem heißen Stuhl sitzt. David, wenn du nicht mit dem Wort Gottes in Berührung kommst, wenn du nie drin liest oder wenn ihr nie mal am Tisch über das Wort Gottes redet, und das macht ihr, ja, dann hat es keine Wirkung. Als erstes muss es gelehrt werden. Deswegen strampeln wir hier auch als Prediger. Ja, als erstes muss das Wort gelehrt werden. Aber damit ist es nicht genug. Und das sage ich allen Predigern hier in der Gemeinde. Macht nicht den Fehler wie ich, der am Anfang dachte, Predigten sind zum Predigen da. Predigten sind zum Darstellen da. Damit ihr sehen könnt, was wir für tolle Prediger sind. Ja, ihr Frauen, tut mir leid, ihr müsst euch einen anderen Weg suchen, wie ihr euch selbst darstellen könnt. Puh, ist total verkehrt. Ja, Lehre ist dazu da, damit ich Sprachrohr bin, damit ich Diener bin. Ich bin nicht Koch, ich bin Servierer. Ich bringe das raus, was Gott schon längst gekocht hat. Und hoffentlich verschütte ich auf dem Weg nicht so viel zu euch. Das ist das Erste, der erste Auftrag mit dem Wort Gottes. Lehren. Aber damit ist es nicht genug. Der zweite Auftrag ist, es muss überführen. Deswegen strampeln die Prediger auch manchmal so auf der Kanzel. Die wollen, die zappeln wirklich, weil sie wollen und sie können das nicht, aber das Wort kann das. Das Wort will dich überführen. Wenn du hier sitzt, bist du hoffentlich ständig am Denken und hoffentlich auch an das, was von hier vorne gesprochen wird. Und du musst das vergleichen mit dem, was an Wertesystem in dir schon vorhanden ist. Und das Wort hat die Kraft und den Auftrag und den Willen, dich zu überführen. Das ist ein Abgleich. So denkt Gott, so denkt die Daniela. Und dann muss es knirschen. Wenn du so sagst, ach, was für ein tolles Wort und für eine tolle Predigt und schlürfst an deinem Kaffee und weißt nicht mehr, was vorhin geredet wurde, dann hat wahrscheinlich das Wort nicht den Dienst getan, den es eigentlich tun wollte. Es muss überführen. Da muss klar werden, ich bin die Frau. Ja, in Anspielung jetzt an Nathan und David. You are the man. Du bist der Mann. Ich denke falsch. Ja, ich habe falsche Ziele in meinem Leben. Aber das Wort überführt mich. Das ist der zweite Dienst. Dieser Abgleich zwischen seinem Standard und meinem Standard. Aber ihr Lieben, das Wort ist noch viel gnädiger. Das Wort will noch mehr. Es will dich nicht nur belehren und dann überführen, so das Ruder richtig rumwerfen, 180 Grad. Nicht 90 Grad, 180 Grad. Um seinetwillen dann leben lernen. Nicht mehr um meinetwillen, um seinetwillen. Aber das sind nicht nur die zwei Dienste. Belehren, überführen, aber dann will es auch zurechtbringen, zurechtweisen. Das heißt, das Wort hat so viel Gnade, das drückt dir die Nase nicht nur in den Dreck und sagt, du Sünderin. Das hast du mit deiner Ehe gemacht. Oder du Sünder. Das macht das Wort nicht nur. Das macht es auch, weil es notwendig ist. Ja, wir können nicht auf beiden Beinen hinken. Wir können nicht für uns und für den Herrn leben. Wir müssen Buße tun. Wir müssen umkehren und 180 Grad zum Herrn umkehren, für ihn leben wollen. Aber wisst ihr was? Der dritte Schritt ist, das Wort Gottes belehrt nicht nur, überführt nicht nur, es unterweist auch. Ja, es bringt zurecht. Ja, es stellt wieder her. Das hat diesen Gedanken von Katatizo. Die Mediziner kennen das, wenn sie ein bisschen Griechisch kennen, weil die machen das jedes Mal, vor allem die Unfallchirurgen, wenn sie da kommen und dann sehen sie den Bruch, es hat geknackt und es hängt alles auseinander. Und was macht der Unfallchirurg? Ich hoffe, die Frauen vertragen jetzt das Beispiel. Und die ziehen so ein bisschen vielleicht sogar auseinander. Ich weiß es nicht, ich stelle mir das vor, wenn es so ein bisschen gesplittert ist, da kann man nicht einfach, da muss man erst noch ein bisschen auseinanderziehen, noch Schmerzen zufügen, um es wieder gut zusammenzufügen. Aber der Arzt macht das nicht, um seinen Patienten nur zu quälen. Er möchte ihn wiederherstellen. Katatizo. Das gleiche Wort wird benutzt, als die Jünger da saßen und haben die Netze geflickt. Ein Netz mit vielen Löchern ist unbrauchbar. Und du ohne Gottes Weisheit, und wenn du nicht dein Leben für ihn lebst, du bist unbrauchbar. So musst du denken. Dein Leben ist vergeudet, völlig vergeudet. Und hoffentlich kehrst du früher um als später. Es belehrt dich, es überführt dich, aber dann hat es die Gnade, es weist dich auch zurecht. Das Wort gibt dir so viel Weisheit, tatsächlich, wie du mit den Kindern umgehen musst. Auch wenn wenig da drin steht, aber dann rate ich euch nur, studiert das Wenige, was da drin steht und beherzigt das. Das ist so wichtig. Oder für die Ehe. Das Wort enthält alles, was ich brauche, um ein guter Mann zu sein, der seine Frau liebt, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Das hat Wilfried mir vor Jahren mal gesagt und das hat sehr gut eingeschlagen. Welche Frau unterstellt sich nicht einem solchen Mann, der bereit ist, sein Leben zu geben. Ihr wisst nicht, welche Farbe euer Auto haben soll? Der Mann will schwarz, die Frau will rot. Kein Problem. Überhaupt kein Problem. Wisst ihr warum? Der Mann soll bestimmen. Der Mann soll führen. Und wie soll er führen? Um seiner Frau willen. Er soll seine Frau lieben bis in den Tod. Und deswegen wird es das rote Auto und nicht das schwarze Auto. Ganz einfach. Was für eine Gnade, wenn so eure Ehe funktioniert. Ja, du darfst führen, aber du führst so, dass deine Frau sich freuen kann, aus vollem Herzen. Das ist Gnade Gottes. Es klingt so banal, aber manchmal scheitert das Leben selbst gleich an diesen banalen Dingen. Das kann so schön sein, wenn man in kleinen Dingen seine Frau ehrt. Kann es dann auch in größeren Dingen noch tun. Auto ist gar nicht so wichtig. Ja. Also, das Wort will belehren, das Wort will überführen, das müssen wir nun mal seit dem Sündenfall. Das Wort will zurechtbringen, will mich jetzt auch unterweisen, will mir Weisheit geben, wie ich meine Ehe siegreich, ich mag das Wort nicht so sehr, aber erfolgreich oder besser ist es eigentlich, zur Ehre Gottes leben kann. Und ganz automatisch ist es für dich nun mal das Beste. Das ist eine Nebenwirkung, mein Lieber. Wenn du um Gottes Willen lernst zu leben, dann ist eine gesunde Ehe, das ist eine Nebenwirkung. Aber nicht das Ziel für sich, versteht ihr? Ich bin ja der Mittelpunkt und Gott ist mein kosmischer Therapeut. Und er muss sich von morgens bis abends um mich drehen. Nein, das macht uns ja gerade so krank. Das ist ja der Sündenfall. Nein, du sollst dich um Gott drehen. Und auf diesen Wegen, um Gott rum, wird dein Leben heil. Und dann, und das ist der vierte Schritt des Dienstes, des Wortes Gottes, es möchte dich auch dauerhaft unterweisen. Schaut nochmal in den Text. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, ist Gott gehaucht. Wenn du liest, redet der Herr Jesus zu dir. Und es ist nützlich. Zu was ist es nützlich? Nicht nur zum Predigen, aber damit fängt es an. Es will dich anpredigen, auch in der stillen Zeit. Will das Wort dich belehren. Und dann will es dich überführen. Und dann will es dich zurechtbringen, in die richtige Richtung weisen. Aber jetzt kommt noch der vierte Schritt. Es will dich auch unterweisen in der Gerechtigkeit. Das hat was mit Gymnasio zu tun. Klingelt da was, Gymnasio? Das hat was mit Gymnastik zu tun. Kennt ihr Gymnastik? Ja, kennt ihr immer noch die Lilly Stock? Die hat, ja, nur wenige leider. Lilly Stock hat jeden Morgen Gymnastik gemacht. Und auf der Freizeit hat sie es den Frauen sogar mal vorgemacht. Sie macht den Frauen vor, wie man seinen Körper in Shape hält. Ja. Damals wahrscheinlich schon über 80-Jährige, vermutlich. Das war Gymnastik, Gymnasio. Was bedeutet das? Ich mache morgens mal eine Übung und mein Körper ist für die nächsten 100 Jahre völlig zugerüstet. Ja, so ein Quatsch. Die Lilly hat es gelernt, jeden Morgen zu machen. Ja, wir kaufen uns den teuren Pass vom Fitnesscenter, aber nachher gehen wir nie hin. Das bringt nichts. Ja, ich verliere jetzt kein Wort über den Wert und die Versuchungen von Fitnesscentern, aber die meisten Ehen werden dort gebrochen. Habe ich jetzt doch was gesagt, es tut mir leid, aber es ist wirklich so, ja, da wird viel angebandelt, weil man da so leicht bekleidet ist und selten mit seiner Frau ins Gymnastikstudio, also es ist nichts gegen so ein Gymnastikstudio, aber mach's bitte mit deiner Frau, wenn du verheiratet bist, geh mit ihr zusammen dahin. Es gibt Vorbilder in unserer Gemeinde, die das so machen. Das Wort möchte auch uns wirklich dauerhaft unterweisen, es möchte uns trainieren in diesem richtigen Weg. Das heißt mit anderen Worten, Gott weiß ganz genau, nur belehren, nur Buße tun und nur jetzt den Anfang in die richtige Richtung machen, einmal das Bein heben oder drei Liegestütze, das ist nicht genug. Das Wort bringt die Geduld, die Langmut und die Gnade mit, dich dauerhaft in diese richtige Richtung zu unterweisen. Deswegen ist einmal stille Zeit pro Monat auch zu wenig, um dein Gewissen zu beruhigen. Nee, es ist gar nicht zur Gewissensberuhigung, sondern um Gymnastik zu machen. Du musst dich wirklich regelrecht in den Gedanken Gottes trainieren, weil wir denken nicht so. Ja, wir haben zwar kaum Zeit dafür, aber ich kann euch ein Beispiel sagen. Ich war mal mit dem Sohn von Les Lovequist unterwegs in Heidelberg und dann haben wir uns getrennt und dann waren wir nach einer Stunde wieder zusammen und dann zeigte er mir seine Tüte mit seinen ganzen Souvenirs. Und die hat er für seine Familie gekauft, ja, zu Hause, für Amerika. Das ist ja der Sinn von Heidelberg. Ja. Und dann sagt er so im Nebensatz, es geht mir jetzt gerade um die Souvenirs, im Nebensatz sagt er, du Mike, ich habe richtig Freude daran gewonnen, meinen Lieben zu Hause zu dienen und für sie da zu sein. Und wisst ihr, was ich in meiner Selbstsucht gedacht habe? Ich habe nichts zu ihm gesagt, ich habe gelächelt und habe gedacht, du Heuchler. Warum? Weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass er das ernst meint. Ich dachte einfach nur, naja, schöne Maskerade. Ja. Ich konnte mir gar nicht, das ist jetzt leider ein Offenbarungseid für den, der vor euch steht, aber ich konnte gar nicht so weit denken, dass selbst so ein junger Mann schon dieses Geheimnis gelernt hatte, das Leben beginnt, dein eigenes Leben beginnt, wenn du dein Leben verlierst, wenn du deine Big Bucks, dein Geld nicht als erstes für dich selber ausgibst, sondern gelernt hast, für andere da zu sein, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben. Drittens, wie dich selbst. Der hatte das Geheimnis schon längst verstanden und ich hatte es nicht. Und man muss wirklich dauerhaft trainiert werden in dieser Richtung. Das ist richtig. Das ist der richtige Weg. Auch wenn kein Mann das glauben will. Ja, vielleicht auch keine Frau in ihrer Selbstsucht. Aber das ist richtig. Er will uns dauerhaft immer wieder in diese Richtung bewegen. Wer immer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst. Ist eindeutig, oder? Nicht eindeutig? Gehen wir einen Schritt weiter. Der nehme sein Kreuz, seinen Galgen, sein Schafott auf sich, täglich. Täglich. Also wir müssen sterben und wir müssen täglich sterben. Immer wieder klopft die Sünde an und sagt, genau, du willst doch nicht so dumm sein. Ja, keine Ahnung, wo das herkam. Ja. Du willst doch nicht so dumm sein und für einen anderen leben. Jeden Tag klopft das. Und das ist so verführerisch. Jeden Tag stehst du vor der Weggabelung. Jeden Tag stehst du vor dieser Weggabelung. Auf der einen Seite das Leben für, Entschuldigung, ich gucke dich jetzt an und dann sage ich deinen Namen, das Leben für Lukas. Und auf dem Wegweiser steht, es ist ein wunderschönes Leben. Aber im Kleingedruckten vom Wort Gottes steht, und am Ende ist es bitter und sticht und endet im Tod. Und auf dem anderen Wegweiser steht, Lukas, verleugne dich selbst. Nimm dein Kreuz auf dich. Denk nicht an dich. Denk an mich, der ich für dich gelebt habe. Und lebe für mich als erstes und auch für alle anderen um dich herum. Und im Kleingedruckten steht, und dieses Leben wird am Ende Zucker, süß und gut sein. Aber Sünde ist am Anfang süß. Das Leben, das andere, was Gott dich permanent und dauerhaft und langmütig unterweisen will, das ist am Ende süß. Das ist dieses Paradox, warum viele von uns leider erstmal die falsche Richtung einschlagen. Ihr Lieben, ich will den Gedanken noch zu Ende führen. Wir haben jetzt einen großen Exkurs gemacht, für was das Wort Gottes, wie er uns die Weisheit vermittelt. Ja, der Mechanismus. Er belehrt uns, er überführt uns, er weist uns zurecht, gibt uns Gnade, wie ich laufen soll, und er läuft dauerhaft. Das auch mal als Wort vielleicht noch an die Seelsorge. Ja, diese Vorstellung, ich treffe mich mal eine halbe Stunde mit jemandem pro Woche und das ist Seelsorge, das kannst du vergessen. Seelsorge gehört in die Ortsgemeinde, nicht in ein Büro, nicht in eine Praxis. Ja, und auch die Pastoren dürfen keine Praxis aufmachen. Du musst dann auch bereit sein, die Extrameile zu gehen, weil das Wort will das auch. Versteht ihr? Es will Gymnasio machen. Es will Gymnastik machen, es will üben, einüben, es will mit ihm gehen. Und die Gemeinde ist das beste Spielfeld dafür, weil da sind viele Mitspieler, die hoffentlich in die gleiche Richtung mit ihm gehen. Mit dem einen, der da vom Weg abgekommen ist und der wieder zurechtgebracht werden muss. Das schafft gar nicht ein Hirte oder eine, wenn ihr wollt, Hirtin. In dem Fall sind die Frauen auch sehr, sehr, sehr wichtig, Menschen wieder auf den Weg zu helfen. Aber jetzt kommt das Ende von diesem Exkurs. Und der Vers 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und ist nützlich zum Belehren, zum Überführen, zum Zurechtweisen und zum Unterweisen. Auf dass der Mensch ein bisschen verbessert sei, für manches gute Werk ein wenig ausgerüstet. Du Ketzer, du. Aber so denken wir, wenn wir Anleihen bei Sigmund Freud oder bei Jung oder bei Rogers oder bei Maslow oder bei der Sozialpädagogik heute nehmen, in großem Umfang. So denken wir. Nee, das Wort reicht nicht aus, um den Menschen wirklich, was steht da? Auf dass der Mensch, die Elberfelder sagt, vorsichtig richtig sei. Luther ist ein bisschen mutiger und er hat richtig übersetzt, man muss nur das Wort kennen, auf dass der Mensch vollkommen sei. Fehlt da was? Vollkommen, sagt er. Nicht vollkommen, und deswegen müssen wir das Wort Artios erklären, nicht vollkommen in einem göttlichen Sinne, dass ich jetzt sagen kann, es klopft und es klopft. Ja, oder dass ich jetzt sagen kann, zu einem Toten steh auf und er steht auf. Ja, das ist nicht mit Vollkommenheit gemeint, wie Gott das kann, wenn er will. Es hat nichts mit Allwissenheit, Allgegenwart oder Allmacht, danke, zu tun. Das seht ihr ja. Ja, also mit Allwissenheit ist schon mal nicht gut bestellt bei mir. sondern Artios bedeutet, auf dass der Mensch komplett sei, vollständig sei, damit wirklich nichts mehr fehlt. Ich habe mir ein paar von euch heute Morgen angeschaut und ich habe nicht einen einzigen gefunden, der nur mit einem Schuh zum Gottesdienst gekommen ist. Keinen einzigen. Noch nicht einmal einen mit einem grünen und gelben Socken, was noch recht modern wäre. Aber ihr habt alle gleichfarbige Socken an. Ich habe sie nicht alle angeschaut. Wenn du nur mit einem Schuh kämst, dann wärst du nicht Artios, da wärst du nicht vollkommen. Aber du bist mit zwei Schuhen gekommen und dann bist du vollkommen. Ihr Lieben, diesen Wert misst Gott seinem Wort bei, wenn es um dich und dein Leben geht. Du bist vollkommen, wenn du das Wort Gottes hast und nach diesem Schema in deinem Leben einsetzt. Dann bist du komplett. Dann fehlt dir gar nichts. Auf dass der Mensch vollkommen sei. Zu jedem guten Werk. Nicht ein bisschen, völlig zugerüstet. Ist Kindererziehung ein gutes Werk? Natürlich. Ist Evangelisation ein gutes Werk? Natürlich. Ist die Ehe und dem Ehepartner selbstlos dienen, nach Christi Sinn, nach Philipper 2, mit ihm oder mit ihr umgehen? Ist das ein gutes Werk? Natürlich. Und dahin erhebt Gott einen Allgenügsamkeitsanspruch und sagt, mein Wort ist vollkommen. Das reicht völlig aus. Nicht für die Mathematik, nicht für die Geologie, nicht für die Geografie, für Physik, für Chemie oder für Latein. Aber für das Leben, was der Mensch leben soll, was Gott ehrt, was ihn verherrlicht, was ihn kennenlernt in der Wiedergeburt, was sich heiligt, ja, in der Nachfolge und was ihn verherrlicht bis in alle Ewigkeit. Dafür ist das Wort Gottes gegeben und dafür ist es auch völlig ausreichend. Da fehlt gar nichts. Wir sind nicht minder bemittelt. Jesus Christus musste nicht auf Sigmund Freud warten, bis er den Menschen Rat geben konnte. Es tut mir leid. Ja, aber das denkst du, wenn du glaubst, die Schriften wären gleichbedeutend oder wären noch ein Komplementär, wären noch eine Ergänzung zur Bibel. Nein, Jesus Christus und das Wort Gottes reicht völlig aus, um die Bedürfnisse, wenn wir das Wort gebrauchen wollen, der Seele völlig zu stillen. Das kann auch gar nicht anders sein. Weil es war ja von Anfang an so, jetzt schließt sich der Kreis und damit schließe ich auch die Predigt. Wir sind doch als abhängige Wesen geschaffen. Was wäre denn das für ein Gott, der uns in Abhängigkeit schafft und uns dann nicht schenkt, vollkommen schenkt, was wir brauchen, um ein Leben zu leben, was wirklich gelingt. Das wäre kein guter Gott. Das wäre ein missbrauchender Gott. Das wäre ja martialisch, das wäre ja böse, wenn er uns dann auch noch einen Flaschenhals schenkt, ja, wenn er uns minder bemittelt. Nein, er hat dir alles gegeben. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und sie ist nützlich zum Lehren, zum Überführen, zum Zurechtweisen, zum Unterweisen. Auf das die Renate vollkommen sei. Zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Amen. Wir schließen und machen bei der nächsten Predigt dann auch an diesem Thema weiter. Lass uns noch aufstehen und miteinander beten. Vater im Himmel, wir danken dir auch heute Morgen einmal mehr für dein kostbares Wort. Herr, du sagst selbst, dass es vollkommen ist, dass es richtig ist, dass es allgenügsam ist, dass es köstlich ist, dass es genau das ist, Herr, was wir brauchen. Und wir danken dir, dass du ein mitteilender Gott bist, von Anfang an, das ist dein Wesen, dass du uns nicht zappeln lässt, sondern dass es dir sogar eine Wonne ist, uns mit deiner Weisheit zu füllen und seit dem Sündenfall uns sogar zu bekehren, Herr, uns zu belehren, zu überführen, zurechtzuweisen, zu unterweisen, damit wir dich kennenlernen und dich lieben lernen und dir wirklich von Herzen dienen lernen. Ich bitte dich, dass du dein Wort wirklich an uns segnest. Nicht nur heute Morgen in dieser Predigt, sondern in unseren Ehen, in unseren Familien, an unseren Arbeitsplätzen, in der Gemeinschaft als Geschwister untereinander, in unserem Gemeindeleben, in unserer Evangelisation, wie wir Menschen mit deiner Wahrheit begegnen. Ich bitte dich, dass du dein Wort an unserer Gemeinde und an deiner Gemeinde grundsätzlich segnest. Danke, dass es vollkommen und allgenügsam ist und uns alles gibt, was wir brauchen, um ein Leben zu leben, was in deinem Sinne vollkommen ist. Amen.